Wenn ich hier noch Lobpreis machen müsste, dann hätten wir bald wieder sehr viel Platz hier in der Gemeinde. So schön, euch als Band zu haben. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, wie gut es ist, in deiner Gemeinde zu sein. Zu wissen, du bist hier durch deinen Geist. Zu wissen, dass du ein Gott bist, der uns begleitet, an unserer Seite ist, der zu uns sprechen möchte, auch ganz besonders durch sein Wort. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen dein Wort geschenkt hast, dass du zu uns sprechen möchtest. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, das zu sagen, was du sagen möchtest und dass du unsere Herzen öffnest, zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Wir haben vor 2 Wochen eine neue Predigtreihe begonnen zum Thema Gemeinschaft. Warum ist es so wichtig, sich mit Gemeinschaft zu beschäftigen? Weil ich glaube, dass wir oft so im Leben unterwegs sind mit der Einstellung, ja, Gemeinschaft, das ergibt sich irgendwie. Ich meine, wenn wir uns für Dinge interessieren, Dinge, die uns wichtig sind, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen Hilfe, dann suchen wir Rat, oder? Wie gehe ich gut mit meinen Finanzen um? Da hat bestimmt schon jeder von uns ein YouTube-Video gesehen, oder? Wie kocht man dieses Gericht richtig? Wir suchen uns Rat zu unseren Hobbys, damit sie gut funktionieren. Mehr Spaß machen wir, mehr Freude daran haben. Aber hast du dir schon mal einen Ratgeber gesucht zum Thema Gemeinschaft? Wie macht man Gemeinschaft? Das ergibt sich doch einfach irgendwie. Ja, und weil wir oft so leben, dass sich Gemeinschaft irgendwie ergibt, kommt dann auch oft irgendetwas raus. Und vor 2 Wochen, oder das letzte Mal, haben wir uns Gottes Perspektive auf Gemeinschaft angeschaut. Und ich hoffe, dass du mitgenommen hast, dass Gemeinschaft für Gott keine Nebensache ist. Für Gott ist Gemeinschaft auch kein Nebenprodukt der Schöpfung, sondern Gemeinschaft ist ein Geschenk Gottes an dich und an mich, das zutiefst aus seinem Wesen begründet ist. Und weil Gott Gemeinschaft ist und er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sind wir für Gemeinschaft geschaffen. Und wenn wir uns mit Gemeinschaft beschäftigen, ist es also nicht eine optionale Entscheidung von uns, sondern es ist notwendig und es ist ein Auftrag Gottes für unser Leben. Und vielleicht magst du denken, ja, so fremd ist mir das jetzt gar nicht. Ich meine, wir sind hier gerne mit 250, 300 Leuten zusammen. Scheint uns nicht so sehr zu stören, was Gott sich dabei gedacht hat, oder? Und doch ist da etwas in uns drin, das so innerlich aufschreit, es doch irgendwie alleine schaffen zu wollen, oder? Wir sind gut mit anderen, gerne gut mit anderen, aber sich auf andere einzulassen, zu vertrauen, das ist doch noch eine andere Sache, oder? Ich habe das so als junger Kerl im Sport erfahren, zumindest aus der Perspektive eines jungen Kerles, dass man sich doch am besten doch auf sich selbst verlässt. Wenn du ehrgeizig bist, du willst weiterkommen, aber dein Team nicht so sehr, die wollen nur Spaß haben, dann machst du es besser allein. Dann machst du es besser allein. Und so bin ich beim Einzelsport gelandet. Endlich hatte ich es in der Hand, ob ich siege oder scheitere. Aber wenn man älter wird, dann wird man auch feststellen, dass selbst die guten Einzelsportler immer gute Menschen in ihrem Leben haben, die sie weiterbringen. Aber was ich im Sport erlebt habe, ich glaube, das ist auch ganz stark in unserem Christentum vertreten. Glaube wird als Einzeldisziplin gelebt. Glaube ist etwas Individuelles. Ja, hier so Sonntag schön mit ein paar hundert Leuten zusammen zu sein, das ist gut. Aber eigentlich mache ich meinen Glaube alleine mit Gott aus. Und das muss uns auch eigentlich gar nicht so schockieren oder wundern, denn unsere Gesellschaft, unsere westliche Kultur ist dem Individualismus verfallen. Das ist ein Wert, das ist eine Säule in unserer Kultur. Wir leben in einer höchst mobilen und kurzlebigen Gesellschaft. Und unter diesem Druck dieses Lebens zerbrechen so viele Beziehungen unterschiedlichster Art. Wisst ihr, ich bin in der Vorbereitung auf zwei Fakten gestoßen und die möchte ich euch mal mitteilen. Ich fand sie sehr interessant. Wusstest du, dass die Oberfläche des Mondes, du weißt schon, das Ding, das ganz weit weg ist, besser erforscht ist als die Tiefen unseres Meeres? Interessant, oder? Unsere Welt interessiert viel mehr, was da, ich will mir jetzt nicht blamieren, weit weg ist, als das Tiefe, was sich auf unserer Erde befindet. Und das zeigt sich auch ganz stark in unserer Gesellschaft. Wir beschäftigen uns viel lieber mit den äußeren Dingen. Ich stelle mal eine ganz gemeine Frage. Wie viel Zeit hast du damit heute beschäftigt, dass du hier heute äußerlich gut aussiehst? Und wie viel hast du dich damit beschäftigt, innerlich, geistlich ready zu sein, hier voll mit am Start zu sein? Wir beschäftigen uns lieber mit den äußeren Dingen und am liebsten noch Dinge, die weit weg von uns sind, als die Dinge, die unter der Oberfläche sind. Und wisst ihr, nach außen scheint so vieles immer so gut auszusehen und innen sieht das dann doch oft ganz anders aus. Wisst ihr, immer mehr Menschen sind einsam und isoliert. Einige mögen vielleicht auch noch Bekanntschaften haben, aber doch keine echte Gemeinschaft. Und der zweite Teil, Fakt, den ich mit euch teilen möchte, den fand ich auch sehr interessant. Wusstest du, dass Einsamkeit nicht nur etwas ist, was traurig ist, was schade ist, sondern Einsamkeit macht krank. Einsamkeit wirkt auf dich, auf deine Seele, auf deinen Körper wie Gift. Einsame Menschen sterben früher. Und laut einer Studie, wenn du einsam bist, ist es so, als würdest du jeden Tag 15 Zigaretten rauchen. Ist krass, oder? Ob das jetzt genauso ist, aber ich glaube schon, dass da sehr viel dran ist, denn es ist aus biblischer Sicht einleuchtend. Wisst ihr, obwohl Gott alles gut am Anfang geschaffen hatte, betitelte er eine Sache als nicht gut. Nämlich, dass der Mann alleine war. Der Mann, er hatte kein Gegenüber, mit dem er eine Einheit bilden konnte. Und erst als Gott Mann und Frau geschaffen hatte, war es der Höhepunkt der Schöpfung. Und er sagte, es ist sehr gut. Die Bibel berichtet aber auch, wie schwer es ist, selbst unter dem Schutz von Gottes Führung Gemeinschaft aufzubauen und Gemeinschaft zu erhalten. Trotz Pfingsten, trotz der ermutigenden Briefe von Paulus sehen wir, wie die Gemeinde unter dem Einfluss der Gesellschaft zu kämpfen hatte. Und dieser Kampf besteht heute noch. Alles, was wir in unserer Gesellschaft vorfinden, findet sich auch immer ein Stück weit in unserer Gemeinde. Und wenn in unserer Gesellschaft ein Wert Individualismus ist, ich für mich, du für dich, dann ist das auch etwas, was sich immer wieder in unserer Gemeinde wiederfindet. Und deswegen ist es so wichtig für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, sich immer wieder auf Gottes Wort auszurichten und daraus Konsequenzen für unser Leben zu ziehen, auch in Bezug auf Gemeinschaft. Denn wenn wir das tun, haben wir in einer Gesellschaft, die so von Einsamkeit und Isolation geprägt ist, etwas unglaublich Kraftvolles zu bieten. Seid ihr dabei? Deswegen mein Thema für heute, warum Glaube als Einzeldisziplin nicht funktioniert. Wir wollen uns heute einen Abschnitt aus Prediger anschauen. Und in diesem Buch möchte der weise König Salomo uns vor einem Leben bewahren, das am Ende nichtig ist, also wertlos. Und wer von uns möchte schon ein Leben führen, wo er am Ende sagt, hey, das war einfach nichts wert. Ich habe viele Serien geguckt, tolle Sachen gemacht, aber am Ende war es ohne Wert. Wisst ihr, Gott hat damals König Salomo einen Wunsch freigegeben. Er hat gesagt, ich habe das David versprochen, du wirst ein großer König werden, was wünschst du dir? Und Salomo hat gesagt, um dieses Volk nach deinem Willen zu leiten, Gott, brauche ich Weisheit. Und er war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, außer Jesus natürlich, ne? Er war der weiseste Mensch und er war der reichste Mensch, der je gelebt hat. Also er hatte auch die meisten Ressourcen, worauf er sich verlassen könnte. Und wenn jemand sagen könnte, ey, ich kann gute Entscheidungen alleine treffen, dann war das Salomo. Und doch finden wir in seinem Leben ganz viele Berater, die er um sein Leben gestellt hat, um ein guter König zu sein. Und darum geht es auch das, was er uns jetzt auf den Weg gibt. Und das finden wir in Prediger 11. Dort sagt er, zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Salomo gibt uns hier ein paar sehr wichtige Illustrationen, Beispiele in Bezug auf Gemeinschaft. Und drei möchte ich mir heute mit euch anschauen. Der erste Punkt ist, gemeinsam haben wir mehr Einfluss. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Also was Salomo uns hier gibt, ist ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Und er sagt, du bist viel besser dran, wenn du etwas tust, wenn du es mit jemandem tust. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Sieht gut aus, oder? Ja. Ein paar sind von denen da, ich nenne mal nicht ihre Namen, aber ihr dürft immer einen Applaus geben, oder? Erst wenn man mal sieht, wie sowas aussehen kann, sieht man erst, wie schlecht das war, was wir vorher hatten. Haben wir sehr, sehr lange mit gelebt und dann lag dieses Ding da, diese Pappdinger auf dem Boden. Ich dachte, okay, es geht auch ganz anders. Und das ist aus etwas geschehen, was Männer gestern bewerkstelligt haben. Die Frage ist, wie hätte das wohl ausgesehen? Michael Winkler hatte die Idee, wenn der das wohl alleine gemacht hätte. Hätte da überhaupt heute was gestanden, wenn er das alleine gemacht hätte? Die Aussage, die Salomo uns gibt, ist, die ist so simpel. Du kannst in deinem Leben Dinge alleine tun. Du kannst deinen Glauben auch irgendwie alleine leben, aber du wirst dir das Leben dadurch richtig schwer machen. Wisst ihr, es wurde einmal eine Untersuchung durchgeführt, um die Leistung von Leuten zu prüfen. Und sie hatten zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat ganz alleine für sich isoliert ihre Aufgabe gemacht. Und die andere Gruppe wurde an einen Gemeinschaftstisch gestellt oder gesetzt. Und dort haben auch die Leute für sich gearbeitet, aber sie waren trotzdem in einer Gruppe an diesem Tisch. Und alleine die Anwesenheit von den anderen Menschen hat dazu geführt, dass jeder der Leute an diesem Tisch bessere Ergebnisse erzielt hat als die Personen, die ganz alleine für sich gearbeitet haben. Wisst ihr, und Saulus sagt uns hier, dein und mein geistliches Leben braucht Hilfe. Dein und mein geistliches Leben braucht Ermutigung. Dein geistliches Leben braucht ein Vorbild. Warum? Weil wir dadurch einen viel größeren Einfluss haben. In unserem Leben und in dem Leben von anderen. Wisst ihr, auch hier ist Jesus uns ein Beispiel. Jesus fordert nichts von uns, was er nicht selber gelebt hat. Wisst ihr, Jesus war nicht der einzige Akteur, der verkündigt hat und Wunder getan hat. Ab Kapitel 9, ich glaube bei Matthäus, sendet er seinen Jünger aus. Er sagt, hey, ihr habt jetzt genug von mir gesehen, ich schicke euch mal das erste Mal los. Einmal 12 und später sind es 72. Und wie sind die Leute unterwegs? Er schickt sie immer zu zweit. Immer zu zweit, niemals alleine und das aus einem bestimmten Grund. Damit wollte er sicherstellen, dass immer Ermutigung und sowohl Rechenschaftspflicht in ihrem Dienst gewährleistet wurde. Die Leute sind nicht nur in jeden Ort gegangen und die Leute haben gesagt, oh, was für eine schöne Nachricht. Die Leute haben die auch manchmal vertrieben, wollten nichts hören. Und wie gut war es dann, einander zu haben, sich gegenseitig wieder aufzubauen. Und wir wissen, die Jünger, die waren gut im Schlafen. Als Jesus gebetet hat, sind sie eingeschlafen. Und der ein oder andere Jünger hat sich auch gedacht, guck mal, die anderen sind so fleißig, wir können uns bestimmt ein bisschen ausruhen. Und der andere hat gesagt, hey, bleib dran, Bruder. Okay, der hat nicht so gezogen. Nächstes Mal. Hey, es ist so viel einfacher, es ist so viel einfacher, mutiger zu sein, so viel einfacher, sich etwas zu trauen, wenn jemand dabei ist, als nicht, oder? Und wir kennen das. Wir kennen positive Beispiele, wir kennen aber auch negative Beispiele, wo wir uns mitreißen lassen haben. Dinge, die wir getan haben, die wir uns sonst hätten nie zugetraut. Wisst ihr, dadurch, ich habe Höhenangst. Und ich würde nie Sachen machen, die mit sehr viel Höhe zu. Das ist so gerade noch so. Ne? Ich darf auch nicht zu nah an den Rand gehen, sonst wird mir schon schwindelig. Aber mein Azubi-Kollege hatte damals die Idee gehabt, mir zum Abschied einen Bungee-Jump zu schenken. Der dachte, hey Daniel, der Sportfreak, der steht da bestimmt drauf. Und ich habe gesagt, cool, kann ich verschenken oder verkaufen. Und er hat gesagt, Daniel, weißt du was, ich besuche dich in Hamburg und ich mache das mit dir mit. Ja, und ich habe einen Bungee-Jump gemacht. Ich kann auf meiner Liste setzen, hey, Daniel hat einen Bungee-Jump gemacht und es war eine der coolsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, mal so 50 Meter auf die Erde zu fliegen und dann doch nicht aufzuknallen. Das ist ziemlich cool. Aber auch zusammen, wir kennen das alle, wir haben so viele Studenten und Schüler hier, zusammen für Klausuren zu lernen. Wir Sportmuffel, ne? Auch ich bin manchmal ein Sportmuffel. Ich mache gerne Krafttraining, aber ich jogge nicht so gerne. Einander für Sport zu motivieren. Einander zu motivieren für gute Vorsätze. Und auch unser christliches Leben hat einen unglaublich stärkeren Einfluss, wenn wir keine Einzelkämpfer sind, sondern unseren Glauben in Verbundenheit leben. Und so stellt uns indirekt Salomo die Frage, hast du Menschen in deinem Leben, die dich motivieren und denen du Rechenschaft ablegst? Und andersherum auch, bist du jemand, der andere motiviert und wo andere wissen, hey, da kann ich mich anvertrauen. Der zweite Punkt, gemeinsam haben wir mehr Standfestigkeit. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein bisschen intensiver dich mit Zahlen in der Bibel beschäftigt hast. Zahlen sind unglaublich, Gott unglaublich wichtig. Ne, deswegen gab es auch 12 Jünger, die Stämme Israels waren 12. Die Zahl 7 ist die Zahl Gottes. Gibt sehr viele interessante Zahlen. Und auch die Zahl 2 ist Gott eine sehr wichtige Zeit. Schauen wir uns mal gegenseitig an. Betrachte mal deinen Nachbar, wie schön er heute aussieht. Ja, Männer, eure Frauen sehen heute super aus. Wie hat uns Gott geschaffen? Er hat uns 2 Augen gegeben. Hast du schon mal mit einem Auge, siehst du auch noch was? Ja? Er hat uns 2 Ohren gegeben und er hat uns sogar 2 Nasenlöcher gegeben. 2 Beine und sogar 2 Lungenflügel. Ich glaube, nur Gott hat uns einen Mund gegeben, weil das wäre Katastrophe gewesen. Ne? Aber 2 ist ganz wichtig. Und irgendwie wissen wir, es geht auch mit einem Teil. Es geht auch mit einem Teil. Aber es ist so viel besser mit beiden. Und die Einschränkung, wenn wir nur einen Teil haben, die Leute, die so leben müssen, wissen, was das für ein Preis ist. Ihr wisst, ich hatte vor 3 Wochen meine Schulter, oder die meisten haben es mitbekommen, ich hatte vor 3 Wochen meine Schulter-OP gehabt und meinen linken Arm, ich kann ihn immer noch nicht richtig bewegen. Ich muss ihn 4 Wochen ruhig halten, also danke für alle, die mir heute Morgen auf die Schulter geklopft haben. Da warten wir noch ein bisschen mit, ja. Aber es war keine einfache Zeit mit einem Arm. Und ich hatte das schon öfters gehabt und jedes Mal, jeden Morgen, Leute, ich habe keinen Bock, mir die Socken anzuziehen. Das ist so eine Fricke, du brauchst 2 Hände, um die richtig rüberzuziehen. Und mit einer Hand ist das super anstrengend, aber wie gut, dass ich meine wundervolle Frau habe, die mir geholfen hat. Sonst wäre es eine ziemlich schwierige Zeit gewesen. Und das zweite Beispiel, was Salomo uns gibt, ist im Bereich des Reisen und des Wanderns. Und wenn du wanderst, musst du sehr darauf aufpassen, dass du nicht umknickst. Carsten ist das direkt am 2. Tag, als wir, ich weiß nicht mehr, wie der Berg hieß, hochgelaufen sind, der ist direkt umgeknickt. Richtig mies, wenn du ganz am Anfang das auch noch hast. Du musst aufpassen, dass du nicht stolperst oder stürzt, denn wenn das alleine passiert, dann bist du aufgeschmissen. Ich bin nicht so der Wandertyp, aber immer, wenn ich meinen Schwager und meine Schwägerin besuche, da war das immer so ein Gang und Gäbe, dass man auch mal wandert, also zumindest bevor wir Kinder alle bekommen haben. Und ich habe ja in Augsburg gelebt und wir hatten uns in München irgendwo getroffen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Berg hieß, aber wir waren auf jeden Fall auf diesem Berg wandern. Und irgendwann sind wir runtergegangen und wollten dann wieder zum Auto zurück. Und wir haben das nicht gemerkt, wir sind einen falschen Weg gegangen. Also den Weg gab es eigentlich gar nicht, aber wir dachten, das wäre der Weg. Man hätte rechts gehen müssen, wir sind einfach weiter geradeaus gegangen. Und wir haben das nicht gemerkt. Ja, okay, irgendwann wurde alles ein bisschen felsiger, irgendwann wurde alles ein bisschen steiler, irgendwann gab es keinen Weg mehr, aber wir dachten, okay, haben wir uns ja nicht ausgedacht, wie man hier wandern muss, oder? Und irgendwann haben wir aber gemerkt, als wir wo wir falsch gelaufen sind, nämlich als wir irgendwann wo standen und da war eine Schlucht, die ging 10 Meter tief. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir umdrehen. Wir mussten diesen ganzen Weg wieder hochklettern gefühlt. Und ich kann euch nur eins sagen, alleine wären wir dort nicht wieder hochgekommen. Wir haben zwischendurch gescherzt, hey, rufen wir uns einen Helikopter, so, naja, das packen wir nicht. Aber wir haben es am Ende zum Glück geschafft. Aber wisst ihr, es kann so unglaublich gefährlich sein, alleine im Leben unterwegs zu sein. Und das auch in unserem geistlichen Leben. Auch unser geistliches Leben hat Phasen und Herausforderungen, wie meine Wanderung. Wir erleben Höhen, wir erleben Dinge, wo der Weg richtig schön angenehm ist. Aber wir erleben auch Berge, die zu erklimmen sind, steinige Wege, Schluchten, also welche herausfordernden Dinge. Und wie gefährlich ist es, dann alleine unterwegs zu sein. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Diesen Vers habe ich ja gerade eben schon ein Stück weit aufgegriffen. Und das Erstaunliche an diesem Vers ist, dass Gott hat Adam und Eva dieses Paradies geschaffen. Ein Garten, der unglaublich schön ist, vollkommen und wo es auch keine Sünde gab. Und trotz dieser vollkommenen Umgebung hat Gott etwas nicht als gut bezeichnet, nämlich dass der Mensch alleine ist. Und wir müssen verstehen, nicht aus unserer Perspektive, wie uns Gemeinschaft gefällt, wie toll wir das finden, sondern aus Gottes Perspektive, nämlich Gottes Ziel für unser Leben, und darum ging es auch in der letzten Predigt, ist Einheit. Und Einheit kannst du alleine nicht bilden. Einheit kannst du nur mit einem Gegenüber bilden. Eine einzelne Hand kann keine Einheit bilden. Aber wenn beide Hände ineinander kommen, dann bilden sie eine Einheit. Und wir sind geschaffen, ihr Lieben, um das Leben miteinander zu teilen. Und du wirst es spätestens dann merken, an den Stellen, wo du umknickst, wo du stürzt, an den Stellen, wo du einen Schritt geben musst und da ist eine riesige Schlucht vor dir. Du wirst es an diesen Stellen merken oder wenn du irgendwo mal in deinem Leben im Schlamm steckst. Und wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir nichts mehr alleine machen, aber die Frage ist, ob du Menschen in deinem Leben hast, mit dem du das Leben teilst. Und nicht nur die schönen Momente, wo man schön essen geht oder schöne sportliche Aktivitäten macht, sondern mit denen du deine Schwächen teilst. Die Momente, wo du dich weit weg von Gott fühlst. Hey, sind da Menschen, die dir aufhelfen, die dir die Hand reichen, die dir Rat geben, die dir auch ehrlich ihre Meinung sagen können? Wisst ihr, ich hatte in Augsburg einen Freund, ich bin immer dankbar. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt, aber wir schreiben uns immer wieder wegen diesen Sachen. Wir hatten ein Agreement gehabt und wir haben uns einander gebeichtet immer. Wir haben gesagt, egal was passiert, wir haben ein Agreement, wenn bei irgendjemandem was schiefläuft, sozusagen nach Johannes, der sagt, hey, bekennt einander die Sünden, dann wird euch Gott vergeben. Da haben wir gesagt, das wollen wir leben. Und wie gut war es, in diesen Zeiten füreinander da zu sein. In diesen Momenten, wo du das Gefühl hast, hey, ich kriege meinen Glauben nicht auf die Reihe. Hey, Gott ist hier und ich bin hier und ich kriege es einfach nicht hin. Wenn du dann einen Menschen hast, der für dich ist, der dich ermutigt, der dich aufrichtet und sagt, hey, wir sind noch lange nicht mit Gott fertig. Es war so eine ermutigende Zeit. Und das, ihr Lieben, so gerne ich mit euch sonntags hier zusammen bin, das passiert nicht im Gottesdienst. Diese Momente, diese Gemeinschaft passiert nicht im Gottesdienst. Wisst ihr, wir können Sonntag für Sonntag hierher kommen. Und das ist schön. Wir können hier singen. Ihr hört sehr aufmerksam zu, das freut mich. Wir können danach schön Kaffee trinken und uns austauschen, ohne uns wirklich zu kennen. Und das ist aber nicht Gottes Ziel. Denn echte Gemeinschaft geschieht dann, wenn sich Menschen aktiv auf die Suche begeben. um sich anderen Menschen anzuschließen, um sie so kennenzulernen, dass man sie so gut kennt, dass man ihnen von ihren Kämpfen erzählen kann, sich anvertrauen kann. Und natürlich auch umgekehrt, sie füreinander beten, egal wie schlimm Dinge auch sein mögen, füreinander da sind. Denn Jesus sagt, und er hat uns das auch vorgelebt, nur in solch einem Rahmen passiert wirkliche Jüngerschaft. Der dritte Punkt. Gemeinsam haben wir eine größere Leidenschaft. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Auch wieder sehr einleuchtend. Das dritte Beispiel, das Salomo uns gibt, hat mit einem kalten Winter zu tun. Und vielleicht hast du es schon mal gelesen oder du hörst das und denkst, ach so, das ist eher was für Ehepaare, oder? So warm aneinander zu liegen. Aber das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Denn wir müssen uns vorstellen, zur Zeit, wo Salomo gelebt hat, da gab es hier nicht schön Fußbodenheizung und sowas. Und wenn du einen Kamin hattest oder irgendwie eine Feuerstelle, das war schon purer Luxus. Sondern das war nicht unnormal, dass wenn es richtig kalt wurde, hey, es ging ums Überleben, hey, dann hat man sich gegenseitig gewärmt. Salomo sagt, hey, wenn du so welche Zeiten erlebst der Kälte, auch im geistlichen Perspektive, dann wirst du frieren. Aber wenn du Menschen in deinem Leben hast, die für dich sind, die mit dir sind, dann wirst du selbst in der kältesten Jahreszeit Wärme empfangen. Hey, ist das nicht ein starkes Bild? Hey, jeder Ranger, der schon mal Feuer machen durfte, mein Sohn darf noch kein Feuer machen, das darf man erst mit 9, der kennt dieses Bild. Wenn du Holz oder Kohle anzündest und sie zueinander legst, was passiert dann? Die zünden sich gegenseitig an und es entsteht eine noch stärkere Glut und ein Feuer. Nimmst du aber eine Kohle oder ein Stück Holz raus und legst es neben das Feuer nur, dass es nicht mehr verbunden ist, das geht ganz schnell aus, kühlt ab und erlischt. Und Salomo sagt uns, hey, glühende Kohlen, wenn wir für Jesus brennen wollen, hey, dann brauchst du Menschen, die für Jesus brennen. Wir brauchen Menschen, die uns anzünden. Und nicht nur so schönreden, sondern die uns auch herausfordern, Schritte zu gehen. In Sprüche steht, Eisen schleift Eisen. Aber dadurch wird das Werkzeug noch schärfer. Und wisst ihr, dazu sind wir alle berufen. Nicht nur ich als Pastor oder wir als Gemeindeleitung oder sowas, sondern jeder von uns ist dazu berufen. Und ich kann heute Morgen hier so voll stolz sagen, hey, es gibt so viele Menschen hier in dieser Gemeinde, ich gucke extra so in alle Richtungen, so, ne? Hey, die mich so motivieren, die mich so anzünden, mich noch mehr nach Jesus auszustrecken. Es ist so genial, mit Menschen unterwegs zu sein, die für Gemeinde brennen, die für Jesus brennen und die aus mir Dinge herausholen, die ich mir hätte gar nicht vorstellen können. Und jeder von euch darf sich jetzt selber so zurechtbiegen, ob ich dich gemeint habe oder nicht, ja? Hey, was würde passieren, wenn wir unsere Kohlen, das, was in uns brennt, näher aneinander legen? Was für ein Licht, was für eine Wärme könnten wir einer Stadt bieten, einer Gesellschaft bieten, die so von Kälte und Isolation geprägt ist? Ich möchte noch einen Vers mit euch teilen aus Hebräer 10, Vers 24, weil der sagt uns nochmal sehr konkret, wie so etwas überhaupt funktioniert. Und da sagt der Schreiber, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch wieder ganz simpel. Und doch so schwer, oder? Wir Westeuropäer sind ja sehr stark davon geprägt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ich meine, das ist schon eine Menge Verantwortung genug, oder? Für sich selbst zu sorgen. Wir merken, wo wir da oft an unsere Grenzen kommen. Aber dieser Vers beschreibt biblische Gemeinschaft und er sagt, Acht haben ist hier die Rede. Und Acht haben bedeutet, füreinander Verantwortung haben. Und zwar so füreinander Verantwortung haben, die Absicht zu haben, den anderen anzuspornen, den anderen anzuzünden. Und wie schade ist, wenn wir das nicht haben. Wie schade ist, wenn wir das nicht leben, weil wir uns selbst berauben, angezündet zu werden und andere berauben, sie anzuzünden. Und deswegen ist eine ganz einfache Frage, die Salomo uns stellt, und sie ist doch so schwer. Hast du Menschen in deinem Leben, mit denen du wirklich aktiv unterwegs bist? Nicht, wo du ab und zu mal schreibst oder mal ein Käffchen trinkst, sondern denen du dich verantwortlich fühlst und sie sich dir. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eine andere Frage für dich. Warum isoliere ich meinen Glauben, wenn Gott mich doch dafür geschaffen und berufen hat? Wisst ihr, das, ich kann mir vorstellen, dass es immer eine Herausforderung war, aber in unserer schnelllebigen Zeit ist das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Diese drei Punkte, die hätte ich oben heute in der Kinderkirche machen können. Sie sind so simpel und ich kann mir vorstellen, dass du hier heute sitzt und sagst, Daniel, weiß ich doch. Aber leben wir das auch? Ist es ein Teil von unserem Leben? Unsere Zeit zeigt, dass wir das, was Salomo sagt, sehr inkonsequent leben. Wir vielleicht Gemeinschaft haben, aber wie beim Mond, nur oberflächlich. Und wisst ihr, wir neigen heutzutage ganz viel zu scheinbarer Nähe. Wir sind irgendwie zusammen, aber wir haben keine wirkliche Tiefe. Und wisst ihr, Nähe ohne Tiefe, das verfehlt Gottes Ziel. Und es bringt keine echte Gemeinschaft hervor. Keine Gemeinschaft, wodurch du mehr Einfluss hast. Keine Gemeinschaft, durch die du mehr Standhaftigkeit im Leben hast. Keine Gemeinschaft, die dich und andere Leben anzündet. Aber wie gut, wenn Salomo uns das sagt, ihr Lieben, hey, dann ist das Gottes Plan für unser Leben. Und wisst ihr, Jesus hat für diese Gemeinschaft den Weg freigemacht. Wir haben heute Morgen von Samuel gehört, Herr Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat den Weg und die Verbindung zum Vater geschaffen. Aber er hat nicht nur das getan, sondern er hat auch die zerbrochene Gemeinschaft, die verbrochene Bindung untereinander geheilt. Und hat eine Ebene geschaffen, auf der wir eine ganz neue Gemeinschaft leben können. Die Bibel sagt, durch das Kreuz sind wir eins geworden. Da ist etwas passiert, was wir gar nicht machen konnten. Gott hat etwas geschaffen für uns, weil er sich das so sehr für unser Leben wünscht und für diese Welt. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist von der Dreieinigkeit Gottes. Eine Gemeinschaft, die von einer Tiefe geprägt ist, die dich durch deine schwersten Zeiten trägt. Eine Gemeinschaft, die eine Stärke hat, auch in Stürmen standhaft zu sein. Und eine Gemeinschaft, die so brennt, dass sie nicht zu übersehen ist. Hey, das ist Gottes Plan und die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Aber wisst ihr, so welche Beziehungen, die entstehen nicht über Nacht. Und vielleicht hast du das heute Morgen gehört und hast gedacht, hey, ich würde mir so gern so eine Gemeinschaft wünschen. Ich habe da schon so viel für gebetet, aber irgendwie ergibt sich das nicht. Und auch wir als Gemeinde wissen, hey, wir sind so schnell gewachsen, wir kommen dem gar nicht hinterher, strukturell auch, um diese Räume zu schaffen, damit jeder von euch hier in guten Beziehungen aufgefangen ist. Aber es ist eine große Leidenschaft, eine große Sehnsucht von uns als Gemeindeleitung, dass das hier in der Gemeinde geschieht. Aber wisst ihr was? Das kostet uns was. Solch eine Gemeinschaft, die entsteht nicht irgendwie, sondern sie kostet uns etwas. Sie geschieht durch Offenheit, durch Einsatz, durch Hingabe, weil nur so Einheit entstehen kann, wenn wir uns miteinander verbinden. Und vielleicht ist für dich heute dran, einen ersten Schritt zu gehen. Es ist immer gut zu beten, Gott zu sagen, hey Gott, ich möchte deinem Wort Glauben schenken. Ich möchte anfangen, dafür zu beten. Ich möchte anfangen, für Menschen zu beten, dass ich so jemand werde und dass du mir Menschen zeigst, die das für mich sind. Aber wir können auch ganz praktisch anfangen, im Gehen mit Gott uns neue Gewohnheiten anzueignen, wo wir Raum schaffen, wo Gemeinschaft entstehen kann. Hey, du kannst, für manche ist es vielleicht zu spontan, aber du kannst Leute zum Essen einladen. Auch wenn wir so beschäftigt sind, auch die beschäftigsten Menschen, die müssen essen, oder? Hey, wenn du Dinge tust, wie spazieren gehen, Sport machen, irgendwelche Hobbys, das meiste davon ist möglich in Gemeinschaft, wo du Menschen dazu einladen kannst. So vieles, was wir tun, können wir in Gemeinschaft tun. Und du kannst einen ersten Schritt gehen. Sagen, okay, ich möchte etwas tun. Aber was es erfordert, ist in deinem Kalender, in deiner Lebenseinstellung, Gemeinschaft zu einer Priorität zu machen. Nicht zu sagen, das geschieht irgendwie. Gott hat auch nicht irgendwie die Welt gerettet, er hatte einen Plan. Und Gott hat einen Plan für dich, für Gemeinschaft. Und wenn du dich darauf ausrichtest, im Gebet Schritte gehst, dann wird Gott dich nicht fallen lassen. Haben wir heute gehört, wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, dann wird er sich finden lassen. Und wenn du seine Wege suchst, dann wird er dir seinen Segen schenken. Und ich weiß, wir haben alle Enttäuschungen erlebt in Bezug auf Gemeinschaft, in Bezug auf Beziehungen. Aber Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Und ich möchte dich ermutigen, für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, uns ganz neu wieder auf Gottes Wort zu stellen und zu sagen, hey Gott, wir wollen dir Glauben schenken. Wir wollen glauben, dass Gemeinschaft keine Nebensache ist, sondern Gemeinschaft etwas ist, wofür du uns geschaffen hast. Womit wir diese Stadt erreichen, einsame Menschen, verlorene Menschen, weil du es uns schenkst. Ihr Lieben, lasst uns noch mal aufstehen und miteinander beten. Und Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht zurückgelassen hast ohne es, sondern dass wir deinen Weg in unserem Leben und auch für uns als Gemeinde entdecken können, unsere Identität ganz neu ergreifen können. Danke, dass wir nicht irgendwie Gemeinschaft produzieren müssen, sondern dass sie ganz tief in dir gegründet ist. Dass du die Quelle von Gemeinschaft bist, du die Quelle von Liebe bist und dass es dein Herzenswunsch ist, dass in unserem Leben und in dieser Gemeinde eine Gemeinschaft entsteht, Herr, die nicht von dieser Welt ist, Herr. Und das klingt manchmal ein bisschen hoch und doch hast du es uns versprochen. Genauso wie du diese unüberbrückbare Kluft zwischen dir und uns überwunden hast durch dein Kreuz. Herr, hast du uns auch zugesagt, dass dein Kreuz, diese Schlucht zueinander, diese Angst und diese Furcht voreinander, echt und tief miteinander unterwegs zu sein, zu übergehen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass das, was Salomo gesagt hat, dass es in unseren Herzen wirkt, dass wir schauen, ob wir diese Menschen in unserem Leben haben und ob wir diese Menschen in anderen Leben sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir ja ganz neue Kraft von dir empfangen, um uns in Gemeinschaft zu investieren. Eine Gemeinschaft mit Tiefe. Eine Gemeinschaft, die unser Leben verändert und entzündet, Herr. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, Herr. Du weißt, du warst selbst in dieser Welt unterwegs, wie viele negative Erfahrungen wir gemacht haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dort begegnest, dass du Heilung geschehen lässt und dass du etwas Neues aufrichtest, Herr, das auf deinem Wort gründet. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass es Leben für uns hat. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Amen.